Seitdem Apple Music 3D-Audio unterstützt, ist dieses Thema extrem wichtig geworden. Von den meisten großen Produktionen wird heute auch eine 3D-Audio-Version gemischt, also ein eigener Mix, der auf dem Kopfhörer oder einem Abhörsystem mit mehr als zwei Lautsprechern ein dreidimensionales Erlebnis bringt. Mein Name ist Thomas Foster und für meinen heutigen Gast ist dieses Thema extrem wichtig, denn er betreibt nicht nur eines der erfolgreichsten Mastering-Studios in Deutschland, nämlich die MSM-Studios, sondern er ist auch Spezialist für 3D-Audio-Mixe. Herzlich willkommen Stefan Bock und David Merkel.
Vielen Dank.
Danke.
Danke, dass ihr euch heute Zeit genommen habt. Ich war mal kurz auf eurer Homepage und da gibt es den Menüpunkt Studios und da gibt es die Dolby Atmos Music Suite, also ein eigenes Studio. Wer sich das anschauen möchte, das ist zu finden unter msm-studios.com. Ein eigenes Studio, das ihr euch gebaut habt, sehr teuer und aufwendig, für Dolby Atmos Musikmixe. Wollt ihr mal ein bisschen was über das Studio erzählen? Wie viele Boxen sind da? Wie benennt man die? Wie sind die unterteilt? Was kann das Studio? Was unterscheidet es von euren anderen Studios?
Also vielleicht vorab, wir haben bereits vor 10 Jahren angefangen, Lautsprecher an die Decke zu hängen. Damals war das einzige Format, was für zu Hause möglich war, war Auro 3D, eine belgische Firma. Dem ging voraus, dass wir eine Produktion gemacht haben für einen Kunden in Norwegen, der gesagt hat, ich probiere das aus, und dann haben wir damit rumgespielt und dann hat mich quasi das 3D-Virus gepackt und wir haben Lautsprecher an die Decke geschraubt. Ne? Das hat sich dann weiterentwickelt und bereits 2015 waren wir das erste Dolby Atmos Home Studio in Europa, Die Konfiguration ist im Grunde dieselbe, wie sie jetzt auch ist. Das ist ein sogenanntes 914 Setup. Das heißt, wir haben 9 Lautsprecher auf Ohrhöhe und 4 an der Decke. Die 9 muss man sich vorstellen wie ein reguläres 7.1, bei dem man nochmal 2 zusätzliche Lautsprecher zwischen die Front- und die ersten Surrounds-Lautsprecher hängt. Das heißt, man versucht eine relativ klare oder eine relativ hohe Lautsprecherdichte zu schaffen, dass eben, wenn jetzt Signale, egal aus welchem Winkel, zu einem platziert werden sollen, dass die eben auch ein entsprechendes Lautsprecherpendant finden. Ja, und wir haben dann den Raum.
Darf ich da nochmal, kurz einhaken? Ja, weil es doch sehr viel Information in sehr schneller Zeit. Deshalb würde ich das nochmal für mich auch leichter verständlich machen. Mhm. Also, normal hat man ja links und rechts, ganz simpel, Stereo. Jetzt kenne ich Dolby Atmos ja hauptsächlich mit einer sogenannten Centerbox. Die gibt's bei euch gar nicht, weil ihr habt links Mitte und rechts Mitte. Also nochmal links und rechts weiter innen.
Vielleicht eins, wir haben gerade die Website etwas umgebaut. Ich weiß nicht, ob du auf die deutsche Seite auch mal gewechselt bist. Die ist gerade ein bisschen neuer als die englische, die gerade noch ein bisschen hinterherhinkt.
Ich verstehe.
Da sieht man es auch besser. Also wir haben ganz traditionell vorne ein Left, Center, Right. Der Center ist manchmal versteckt hinter einer akustisch transparenten Leinwand, wenn wir zum Bild arbeiten. Die können wir aber hochfahren, das ist eine Motorleinwand. Und faktisch haben wir ganz traditionell vorne Left, Center, Right. Und haben auf ganz normalem Standardwinkel ein Side Surround und ein Rear Surround. Und dann kommen, um dieses 914 Setup zu machen, kommen quasi zwischen die Front und die ersten Surround-Lautsprecher nochmal auf 60 Grad nochmal sogenannte Wides. Das ist ein Left and Right Wide. Und damit bekommt man die Lücke geschlossen, die sonst immer entsteht, die man auch schon früher im Surround eben kennt, zwischen vorne und hinten, wo man sagt, okay, und dazwischen ist irgendwie nichts und man versucht seitlich Phantomiten zu bilden, was je nach Raumgröße einfach nicht funktioniert. Und unser Raum ist relativ groß und deswegen haben wir uns gleich von vornherein her entschieden, dass wir mit diesen Weitlautsprechern noch arbeiten. Und das ist so ziemlich das Maximum, was in einem Standard Mehrkanal Immersiv Atmos Setup für zu Hause gedacht ist. Man könnte das noch auf 916 hochziehen. Das heißt, man hätte oben statt 4 Lautsprecher nochmal jeweils auch quasi zwischen vorne und hinten nochmal ein zusätzliches Lautsprecherpaar. darauf verzichten wir bewusst auf ganz aus verschiedenen Gründen. Geht um Kompatibilität, geht darum, dass man wirklich auch sieht, was passiert zu Hause. Und das ist ein Setup, was ich sag mal, was sich in den großen Studios auf der Welt immer häufiger auch wiederfindet.
Mhm. Mit welchem Programm arbeitet ihr da, wenn ihr Mixe macht?
Also wir haben im Haus Pro Tools, wir haben Nuendo, wir haben Pyramix, wir haben Logic. Also wir haben oder über die Jahre hat sich das eigentlich so etabliert, dass wir sagen, wir bekommen ja typischerweise von Künstlern, Produzenten, wem auch immer, bekommen wir Produktionen, Mixe und wir möchten ungern dann die Plattform wechseln müssen. Ja, das heißt, im Idealfall machen wir das Projekt auf der Plattform fertig, auf der es auch begonnen wurde, weil uns das ganz viel graue Haare erspart, obwohl ich dann doch die eine oder andere bekommen habe.
Und Kopierzeiten.
Kopierzeiten und was ist jetzt mit dem Plugin und was ist mit der Session und wie war das gemeint und so weiter und so fort. Ne?
So, jetzt läuft das ja, egal in welchem Rechner, da wo man sonst seinen Panorama-Fader nutzt, um das links oder rechts zu machen. Logic hat ja mittlerweile eingebaut Optionen für Spatial Audio. Aber da gibt es jetzt ein Plugin, das man sich reinsetzt von der Firma Dolby, dass das dann weiterschickt an denselben oder einen externen Rechner. Vielleicht kannst du mal kurz ein bisschen erzählen, wie das funktioniert und wie das in der Praxis ausschaut.
Magst du? Gern. Ja, da gibt es zwei Anwendungsfälle. Der, ich sag mal, kleinere Anwendungsfall, der vielleicht auch für die Hörer interessant ist, ist die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel ein Pro Tools mit einer Dolby Atmos Production Suite koppeln können. Und diese Production Suite wird genutzt in Form eines Dolby Atmos Renderers. Das ist eine eigene Applikation, die auf dem Rechner läuft. Und da gibt es eine...
Auf demselben
auf oder auf dem in der Rechner. Situation auf demselben Rechner, in dem du auch dein zum Beispiel Pro Tools hast. Und dann können wir über die sogenannte Dolby Audio Bridge beide Systeme miteinander koppeln. Das heißt, dass dann im Pro Tools haben wir auf einmal 128 Ausgänge, die dann direkt an den Dolby Atmos Renderer geschickt werden, der dann komplett die Positionierung, das Rendering, den Abhörweg ausmacht. Mhm. Genau, das ist das Setup. Das geht in der kleinsten Version, kannst du das auf deinem Laptop laufen lassen und über eine Echtzeit-Binauralisierung kannst du so in den Grundzügen 3D immersiv hören, produzieren, vormischen.
Das heißt, in jedem Kanal habe ich dieses Plugin. Das nennt sich nochmal wie? Wie heißt das Plugin?
Da muss ich einhaken. Das ist kein Plugin. In der Konfiguration mit Pro Tools, es ist eine eigene Applikation, der sogenannte Dolby Atmos Renderer. Das ist eine Software, die wir aktivieren. Und wir koppeln diesen Renderer ans Pro Tools an über die sogenannte Dolby Audio Bridge. Und das ersetzt unser Interface. Das heißt,
im Pro Tools... Quasi ein virtuelles Interface.
Ein virtuelles Interface, wo wir Audio an den Renderer schicken können und gleichzeitig im Rechner die Metadaten für die Positionierung von Bed oder Objekten. Und wenn es um Positionierung geht, hat das Pro Tools mittlerweile implementiert eine komplette Anbindung an Dolby und wir können jeden Kanal in der Konfiguration Bed, das ist so wie du es kennst, da ist der, ich sag mal, der grüne Punkt grün. Also wir haben da den grünen Punkt, können wir ändern in ein sogenanntes Object und in dem Moment direkt die Positionierung des Signals im Renderer rechnen.
Und letztendlich kann man dann für jeden Kanal einstellen die exakte Position im Raum.
Exakt, richtig. Sowohl
die Höhe wie auch 360 Grad. Und das, was Dolby Atmos jetzt so spannend macht, ist, dass eben nicht gespeichert wird, das ist auf dieser Box drauf und das ist auf dieser Box drauf, sondern es wird für jedes Audiosignal die Position gespeichert und dann auf der jeweiligen Abhörer wird wieder dieses Instrument auf diese Position hingeschoben, unabhängig davon, ob man nur 6 Boxen oder 20 Boxen oder mehr Boxen um sich herum hat, wird für diese Abhörer die ideale Lautsprecherposition errechnet. So für die, die sich noch nicht so mit dem Thema beschäftigt haben. Jetzt ist es ja aber so, kürzlich erzählt mir meine Putzfrau, ja, Herr Foster, stellen Sie sich vor, jetzt habe ich gerade meine neuen Dolby Atmos Boxen bekommen. Mein ganzes Wohnzimmer ist jetzt voller Boxen. Auch beim Nachbar sind jetzt kürzlich 20 Boxen geliefert worden. Und so, glaube ich, gibt es in Deutschland nur noch sehr wenig, die nicht Dolby Atmos in ihrem Wohnzimmer haben. Ihr seht schon, die Praxis ist leider genau das Gegenteil. Fast niemand hat zu Hause eine Dolby Atmos Hörer privat. Das heißt, da wo wir diesen Mix eigentlich hören, den wir erstmal auf mehreren Lautsprechern, was ja wirklich toll klingt, erzeugen, ist letztendlich auf einem Kopfhörer. Und das funktioniert ja so, dass dort die Position errechnet wird. Es wird also gesagt, das Instrument ist auf 220 Grad und damit es auf meinem Kopfhörer so klingt, als wenn ich dort wäre, werden Laufzeitdifferenzen, Lautstärken, Klangänderungen und verschiedene Parameter hergenommen, um das zu simulieren. Würdet ihr das so teilen? Habe ich das korrekt erklärt?
Im Grunde ja. Also der Fachbegriff heißt Binauralisieren. Das heißt, man macht quasi aus dieser 3D-Mischung eine Zweikanal-Wiedergabe eben für den Kopfhörer. Was aber genau wie du sagst, errechnet oder simuliert, was denn in Wirklichkeit passieren würde, wenn ein Signal von der einen Seite her kommt, um meinen Kopf und meine Nase drumherum muss und zum anderen Ohr kommt, dann ist einfach die Laufzeit eine andere und die Klangfarbe eine andere. Na, und das wird simuliert. Da gibt es dann verschiedenste Verfahren. Aber ja, ich habe dir vollkommen recht, die große Masse erreichen wir garantiert über die Kopfhörer. Wobei ich möchte an der Stelle durchaus auch nochmal erwähnen, wir dürfen jetzt mit unserer Musikbrille trotzdem nicht unterschätzen, wie viel lautsprecherbasierte Systeme es tatsächlich gibt. Zum einen, Dolby Atmos ist ja jetzt zwar in der Musikproduktion auf breiter Basis jetzt bekannt geworden vor einem Jahr, als Apple Music damit begonnen hat. Aber die Filmindustrie streamt ja schon sehr lange in Dolby Atmos. Und es gibt dann durchaus auch eine nennenswerte Zahl an Heiminstallationen, die dann tatsächlich sich entweder mehrere Lautsprecher aufbauen. Das geht dann auch in verschiedenen Phasen. Entweder macht man das so, wie wir es im Studio haben. Man montiert einfach an die richtige Position die Lautsprecher. Das fällt dann eher unter die Kategorie Heimkino. Und es geht, der nächste kleinere Schritt wäre, dass man sich auf sein Mehrkanalsystem, was auf Ohrhöhe platziert wird, sogenannte Upfiring-Lautsprecher montiert. Das heißt, das sind Lautsprecher, die auf den Lautsprecher gestellt werden und an die Decke strahlen und über eine Reflexion an der Decke quasi diese Umhüllung wieder schaffen. Bis hin zu Soundbars, und mittlerweile gibt es, glaube ich, keinen Soundbar-Hersteller, der nicht mehrere Dolby Atmos-fähige Modelle im Programm hat. Und auch darüber kann ich natürlich Musik hören. Das schreibt mir niemand vor, dass das nur für die Filme gedacht ist. Ganz wichtig, und da sehe ich auch nochmal einen ganz, ganz großen Punkt in der Zukunft, ist die Automobilindustrie. Da gibt es ja schon die ersten Marken, die tatsächlich auch schon in Serie Dolby Atmos wiedergeben können, und ich denke...
Seid ihr schon mal in einem... Ja. Entschuldige, wenn ich da einhacke, aber ich finde das super spannend. Seid ihr schon mal in einem Auto gesessen, das
mehrfach. Also wir sind, dadurch, dass wir eben schon sehr früh uns mit dieser ganzen Technik befasst haben, haben wir auch immer wieder Gelegenheit mit Herstellern, mit denen wir erstmal irgendwie seitenlange Vertraulichkeitsvereinbarungen unterschreiben, dann auch mehr im Detail zu sprechen und auch mal in Prototypen zu sitzen, solange die entwickelt werden. Und tatsächlich war im September letzten Jahres, ja, war eine große Veranstaltung bei uns im Haus, von Dolby organisiert in Zusammenarbeit mit Mercedes, die dort angekündigt haben, dass in 2022, das ist dieses Jahr, die ersten Fahrzeugmodelle mit Dolby Atmos ausgeliefert werden. Und dort stand als Demofahrzeug ein Maybach. Ich
Und wie nah kommt das ran an das Erlebnis, das man im Studio hat? Also ich habe Dolby Atmos auf einer Vorführung von Dolby Atmos gehört, wo ich mehrere Musiktitel gehört habe. Es hat mich weggebeamt. Ich habe gesagt, ich will eigentlich nie.
Das war wahrscheinlich dann der Volvo von Dolby, oder?
Nein, nein, ich bin in keinem Auto gesessen. Ich bin in einem Studio gesessen, in einer Präsentation von MMS. SMM, Entschuldigung. Ja. Die drei Buchstaben bringt man mit euren dann gern durcheinander. SMM, das ist diese Computerfirma, und die hat mich eingeladen auf eine Dolby Atmos Präsentation in irgendein Studio in Deutschland. Und da habe ich mehrere Musiktitel gehört, das fand ich super faszinierend. Meine Frage war jetzt, wie nah kommt das Autoerlebnis an das Studioerlebnis?
Das ist erstaunlich, das kommt erstaunlich nah. Natürlich darf ich nicht vergessen, mein Luftraum im Auto ist eigentlich deutlich kleiner als bei mir im Studio. Die Lautsprecher sind näher dran. Aber meine erste Reaktion war die, dass ich sage, wenn ihr mir das ins Auto baut, dann sorgt bitte dafür, dass ich nicht mehr fahren muss, weil einfach, sobald die Musik läuft, bist du in der Musik drin und in dem Raum der Musik.
Also wir brauchen
ich sag mal, autonomes Fahren und Dolby Atmos im Auto. Ich glaube, das sind zwei Dinge, die gehören wirklich untrennbar zusammen. Und da sehe ich eben auch jetzt in der Zukunft noch ein sehr weites Feld, wo eben auch Atmos konsumiert werden kann. Und das heißt auch gleichzeitig, alles, was wir heute produzieren, ist ja typischerweise jetzt nicht gedacht, dass es 4 Wochen lang hält und dann wieder gelöscht hat, sondern alles, was wir heute produzieren, ist das Archiv von morgen, und Musikindustrie lebt von Katalog, und wir müssen heute schon dran denken, wie diese Musik auch morgen konsumiert werden kann und konsumiert werden wird.
Du bist vorher ein bisschen in eine Verteidigungshaltung gegangen, als ich meine kleine Provokation gebracht habe mit ganz Deutschland hört 3D-Audio. Mein Punkt war aber letztendlich ein anderer. Erstmal, ich habe 3D-Audio gehört, fand es super spannend und ein großartiges Thema. Ich finde solche nach vorne denken und wie kann es in Zukunft noch besser sein, super spannend, deshalb ist das ein tolles Thema. Das, was mich nie so ganz überzeugt hat, war, wie es am Kopfhörer klingt und also wo simuliert wird auf zwei Kopfhörern, dass es ähnlich ist. Es ist anders als Stereo, aber es kommt für mich weit nicht an das Erlebnis heran, das ich in einem Raum habe. Und deshalb wäre jetzt meine Frage an euch gewesen, wie geht ihr bei Mischen vor? Arbeitet ihr dann 50% mit Kopfhörer, um eben auch zu schauen, wie es beim Großteil der Konsumenten ausschaut, überprüft ihr alles doppelt oder wie geht ihr mit dem Thema um?
Wir prüfen alles doppelt. Und wenn ich das die Zahl richtig im Kopf habe, also mittlerweile haben wir über 100 Millionen mögliche Konsumenten weltweit, die über Mobile Devices Atmos streamen können. Damit ist es richtig, dass einfach ein riesiger Markt, was die Wiedergabe angeht, über Kopfhörer passiert, und für uns auch ein Teil der Arbeit, der nicht wegzudenken. Selbstverständlich, wenn wir mastern und ein Master abgeben, dafür brauchen wir dieses Studio, das gemessen ist mit der richtigen Lautsprecherkonfiguration und so weiter. Gleichzeitig prüfen wir jede Mischung, jedes Master auf Kopfhörern. Wir haben das bei uns so implementiert, dass die permanent mit angesteuert werden. Das heißt, einfach Lautsprecher ausmachen, Kopfhörer auf, und wir haben dieselbe Mischung auf unseren Lauschern. Und wir prüfen selbstverständlich Frequenzgang, Phase, wahrgenommene Größe, und das auch im Regelfall immer zu zweit, weil jeder hat einen anderen Kopf. Und auch wenn der Fortschritt in der personalisierten Binauralisierung, Gott, das klingt furchtbar, immer weitergeht, ist das Signal, was wir auf unsere Kopfhörer geben, die wir sehr gut kennen, das Identische. Und dann sitzen ein Stefan, sitzen ein David und diskutieren auch da nochmal über Positionierung, Mittenabbildung, wahrgenommene Größe, und ja, arbeiten das selbstverständlich in die Mischung mit ein.
Ja, das stimmt. Jeder hat einen anderen Kopf, der anders klingt. Wenn ihr mal einen besonderen Dickschädel braucht, stehe ich gerne zur Verfügung. Springen wir mal ein bisschen in die Praxis hinein. Jetzt stellen wir uns vor, wir haben einen schönen Popmix, vielleicht ein echtes Schlagzeug, echter Bass, ein paar echte Fender Rhodes, Gitarre, vielleicht auch ein, zwei Synthesizer und Liedgesang. Wie geht ihr da beim Mischen vor? Was sind eure Überlegungen? Was ist jetzt anders als bei Stereo? Wie verteilt man die einzelnen Elemente im Raum? Woran achtet man? Ich könnte noch ein paar Fragen mehr anhängen. Aber.
Ja, ich denke, das Allerwichtigste oder viel, viel wichtiger oder viel bewusster jetzt in der 3D-Mischung ist, dass man sich im Vorfeld ein klares Konzept macht, wo will ich eigentlich hin. Na, in Stereo hat sich das irgendwie so eingebürgert. Ich sage immer, wir haben Multistereo-Signale, das heißt, es ist alles kommt in Stereospuren daher und geht wieder auf Stereo und dann habe ich vielleicht ein bisschen ein Panning hin und her, aber im Wesentlichen ist das über die Jahre irgendwie eine fixe Größe. Die Zeiten, wo man Schlagzeug nach links und Gesang nach rechts pennt, das ist längst vorbei. Und im Atmos haben wir jetzt eigentlich einen komplett leeren Raum, in dem wir gestalten können. Und das aus meiner Sicht hängt es jetzt extrem stark davon ab, welche Art von Musik, mit welcher Art Musik haben wir es zu tun, was wollen wir erreichen, welches Bild malen wir. Und wenn ich jetzt bei deinem Beispiel bleibe, Popmusik mit echten Instrumenten, dann würden wir schon tendenziell einen Weg verfolgen, wo man sagt, wir bilden das oder wir versuchen eine Illusion zu schaffen, dass ich wirklich einzelne Instrumente abbilden kann im Raum. Na, das heißt jetzt nicht zwingend, dass die genauso gestanden haben müssen, während sie gespielt haben, weil häufig haben sie gar nicht mal gleichzeitig gespielt und in der Mischung sind sie dann doch wieder gleichzeitig. Also wir reden immer über Illusionen, ne? aber ich glaube, so der Begriff Durchgreifbarkeit, Durchhörbarkeit wird hier irgendwie wichtig. Ich möchte was wir in der Regel vermeiden, sind solche, ich nenne es immer so ein Multistereo-Mix, wo ich sage, ich habe mehrere Stereosignale und die gebe ich auch wieder auf zwischen rechts und links und habe am Ende dann gar nichts. Ne? Sondern wir müssen hier eher viel, viel klarer definieren, wo hören wir ein Signal, wo wollen wir es platzieren, wo ist Platz dafür. Und ein Kollege aus USA nannte das mal ganz liebevoll, Mono is your friend. Ne? Das heißt, wenn du ein Signal in Mono hast, dann siehst du es halt irgendwo hin und dann steht es dort. Ne? Das macht noch keine Mischung, aber ich glaube, das gibt so ungefähr das Bild, von dem ich spreche.
Wenn ich da einhaken darf, vielleicht zwei extreme Beispiele, um es zu verdeutlichen. Es ist zum einen furchtbar schwierig, über immersive Mischungen zu sprechen. Ein werter Kollege und Dirigent sagte uns einmal, das ist wie wenn du jemanden von einem tollen Mittagessen erzählst. Also der Transfer ist einfach, wenn man darüber spricht, schwierig. Deswegen versuche ich das mal in diese Beispiele zu packen. Stell dir das kleinste Beispiel vor, nämlich du bist in einem Club mit 50 Gästen und hast drei Musiker auf der Bühne. Einmal Gesang und zweimal Gitarre. In dem Falle, obwohl wir technisch alle Möglichkeiten haben, macht es ja überhaupt keinen Sinn zu überlegen, was kann ich denn mit diesen Signalen Tolles, Spannendes machen, sondern wenn ich ein Live-Konzert habe, möchte ich dieses Live-Konzert im Regelfall so realistisch wie möglich versuchen abzubilden, um die Illusion zu generieren, dass du mittendrin bist. Das heißt, wir bauen selbstverständlich eine Bühne mit Gesang, wenn die Dame, der Herr in der Mitte stand, möglichst in der Mitte. Dafür haben wir einen Center-Speaker und das können wir mit den beiden Gitarren flankieren, die irgendwie zwischen halb links und links und halb rechts und rechts stehen, so als stündest du davor. Und dann wird es richtig spannend. Je nachdem, wie du aufzeichnest, hast du die Möglichkeit, den gesamten Raum mit aufzunehmen. Das heißt, du kannst spüren, wenn die Leute hinter dir klatschen. Du erspürst das Reflexionsverhalten des Raumes im Sinne von Moment, hinten oben links ist eine Kante und die strahlt auch Schall zurück. Und so können wir unglaublich gut die Illusion generieren, als wärst du mitten im Konzert dabei. Und bei drei Musikern haben wir in dem Fall drei, ich sag mal, Mono-Objekte, die wir positionieren können. Bloß je nachdem, wo die Raummikrofone standen, können wir auch da die Signale dementsprechend positionieren, um das Ereignis so realistisch wie möglich abbilden zu können. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem, ich nehme da als Beispiel ein unglaublich tolles Album, was wir vor 2 Jahren mischen durften. Ich gehe im Bereich der elektronischen Musik. Wir durften die aktuelle Scheibe von Yellow mischen, Yellow Point. Und der Produzent hat unglaublich viele wahnsinnig spannende elektronische musikalische Elemente in der Mehrspur drin. Das sind eine Tonne an Drums, Bass-Synthesizer, Pads, Sequencer, Vocals und so weiter und so weiter. Also all das, was man sich vorstellt, was in einem elektronischen Mix passieren kann. Und was wir machen können, ist, in dem Bereich bilden wir keine Realität ab, wir bilden kein Konzert ab, sondern wir können mit den Elementen klanglich spielen und auch den Faktor der Bewegung mit einfügen. Also ein einfaches Beispiel, viele dieser Titel sind so gemischt, dass alle, ich sag mal, drückenden Elemente kommen von vorn. Wir haben drückende Bässe, drückende tiefe Signs, die einfach Energie erzeugen. Wir haben Drums, die vorne spielen. Wir haben Vocals, die ab und an vielleicht von vorne kommen. Aber wenn dann Chöre reinkommen, können wir die Chöre aus dem gesamten Raum kommen lassen. Und wenn wir Sequencer haben, die sich im gewissen Songtempo die Arpeggios rauf und runter spielen, können wir die Songtempo-wise gesynkt dreidimensional im Raum bewegen, um, ja, das ist ähnlich wie im Sounddesign, um den Effekt der Musik oder den Ausdruck zu verstärken. Und da gibt es, und das ist zum einen sehr schön, zum anderen manchmal unglaublich beängstigend, da gibt es ja keine festen Regeln, sondern es liegt dann an Menschen wie uns, die versuchen, die Musik und den emotionalen Inhalt bestmöglich klanglich zu interpretieren. Und ja, jetzt haben wir auf einmal eine dritte Dimension dabei in Form einer Z-Achse und können Räume nutzen, die es bis jetzt nicht gab. Und da stehen uns alle Möglichkeiten offen, das zu tun.
Ich war ja in den 80ern ein ganz großer Yellow-Fan, weil die wirklich Neues gemacht haben, was ich so vorher nie gehört hatte. Fand ich spannend, was da musikalisch passiert ist. Wie ist so eine Produktion abgelaufen? Ihr habt ein Pro Tools-File bekommen oder ein Logic-File? Waren die Jungs bei der Produktion dabei oder wie ist das genau abgelaufen?
Stefan. Es ging eigentlich so los, dass wir gefragt wurden, ob wir den Kapazitäten hätten, schnell ein Album zu mischen. Dann bei etwas Nachfragen war dann klar, worum es denn geht und was es ist. Wo wir natürlich auch den höchsten Respekt haben und sagen, das ist nicht eben mal schnell gemischt, sondern das ist, das erfordert schon gewisse Sorgfalt und Mühe und vor allem, wie gesagt, wir haben einfach einen leeren Raum und müssen überlegen, was macht da drin Sinn. Und dann habe ich mehrfach mit Boris Blank telefoniert, wie stellst du dir das vor, wie machen wir das? Und er sagt, ja, ich schicke dir einfach alle Files und ihr macht das schon. Ja, ihr habt viel mehr Erfahrung als ich habe das noch nie gemacht, also macht ihr das bitte. Dann wollte ich gerne, dass er zu uns kommt. Ging dann nicht, weil er sich am Bein verletzt hatte und dann waren wir auf uns alleine gestellt. Die Nächte wurden länger oder kürzer, je nachdem, wie man sieht. Weil man bekommt ja deswegen nicht mehr Zeit, nur weil es jetzt irgendwie ein besonderes Projekt ist und haben dann halt sehr intensiv uns damit auseinandergesetzt, wie gehen wir damit um. Ganz wichtig, das war so auch eins der Telefonate mit Boris, wo ich so sage, ja, ich selber bin immer großer Freund davon, dass wir nichts tun, nur weil wir es können, sondern das muss ja irgendwo Sinn machen. Und dann sagt er, ja, keine Kirmesbude. Ja. Und dann sage ich, gut, ich glaube, ich habe verstanden, was du meinst. Dann haben wir das ganze Album fertig gemischt, Plattenfirma hat gedrängt, sagt, okay, schick die Master. Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte gerne, dass Boris das einmal hört, weil jetzt einfach mal so blind drauf los, das kann es dann irgendwie nicht sein. Und dann haben wir uns eingepackt, sind nach Zürich gefahren, hatten dort an der Hochschule die Möglichkeit, ein Atmos-Studio zu nutzen, den Boris eingeladen und er hat sich das dann angehört, war sehr, sehr begeistert und ja, dann haben wir die Master fertig gemacht und weggeschickt. Ne? Also
gab es da bei euch ein bisschen die Angst, dass das in dem Dolby Atmos an der Hochschule irgendwie anders klingen könnte als bei euch?
Die Angst haben wir natürlich immer. deswegen waren wir auch am Vortag schon da, um die Lage zu peilen. Nicht, dass man dann noch groß eingreifen könnte, aber dann, ja, ich sag mal, für so einen Termin bist du halt besser vorbereitet. Ne? Und das ist aber wiederum das Schöne, und das sagtest du ja ganz am Anfang, dass sich so ein Atmos-Mix einfach skaliert auf die Zahl der Lautsprecher und auf das Setup. Und wir hatten dort, das ist ein kleineres Mischkino, was jetzt eigentlich nicht unbedingt jetzt primär für Musikproduktion gebaut wurde, aber das Format kann tatsächlich das entsprechend skalieren und umsetzen. Und wir hatten dort eben den Luxus sogar noch, dass es zwei Studios gibt. Eins, wie gesagt, jenes Mischkino, und das zweite ist ein kleiner Vorbereitungsraum, der nochmal dann wiederum deutlich kleiner ist als unser Studio. Und wir sind dann in beiden Räumen gegangen und haben gehört. Und das ist ähnlich wie auch nachher, wenn es dann im Auto spielt. Natürlich ist die Umgebung eine andere, aber der Kern der Mischung kann trotzdem transportiert werden und kommt entsprechend an.
Finde ich ja schön, dass ihr da ähnlich tickt wie wir, wenn wir merken, da haben wir ein tolles Projekt, was auch im Nachhinein ein schönes Herzeigerprojekt ist, da die Extrameile zu gehen, nicht nur Job nach Vorschrift zu machen, sondern zu sagen, komm, wir packen uns jetzt ein, suchen uns dort ein Studio, damit wir den wirklich an der Hand nehmen, dass der auch begeistert ist. Weil es kann ja gar nicht sein, dass der das nicht einmal hört, worum es geht.
Ja, nein, das geht nicht. Und ich sage mal, extra Meile, ich glaube, das könnte man eigentlich bei jeder einzelnen Produktion unten drunter schreiben, weil es nur so, aus meiner Sicht, nur so funktioniert. Nach Vorschrift. Erstens gibt es keine Vorschrift, und ich sag mal, die Vorschrift ist die, es muss nachher gut sein.
Wie seht ihr denn bei dem Thema Dolby Atmos oder 3D-Audio, eigentlich ist ja vielleicht der bessere Überbegriff.
Ja.
Wie viel Prozent denkt ihr, wird heute schon? Man macht ja dann einen eigenen Mix. Es ist ja nicht so, dass der Stereo-Mix dann aus dem 3D-Mix resultiert wird, sondern es liegt bei Apple Music Spotify hat es ja noch gar nicht, aber bei Apple Music liegen zwei Mixe. Und wenn der merkt, dass ich meine Kopfhörer aufsetze, schaltet der um auf den 3D-Mix. Und sobald ich nicht die richtigen geeigneten Kopfhörer habe, schaltet der wieder zurück auf den Stereo-Mix. Wie viel habt ihr den Eindruck, dass jetzt schon in Deutschland doppelt produziert, doppelt gemischt wird, und wie seht ihr hier die Zukunft?
Wir haben, glaube ich, hier eine ganz gefärbte Brille, weil wenn ich jetzt von uns ausgehe, dann ist es die große Mehrzahl der Produktionen. Wie das jetzt im Land aussieht, keine Ahnung. Gefühlt ist es, glaube ich, wahnsinnig viel. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, sehr viel wird auch erzeugt, indem man von Stems wegarbeitet und daraus eine Mehrkanalmischung macht. Was, ich sag mal, einen schon in den Möglichkeiten mehr oder weniger stark beeinträchtigt und auch das Ergebnis natürlich dann eher limitiert an der Stelle. Ne?
Was denkt ihr, wo sich das in Zukunft hinbewegen wird? Wird man an dem Thema noch vorbeikommen? Wird das ein kurzer Trend sein, der in 5 Jahren wieder ein bisschen abklingt?
Naja, ich sag mal so, wir sind ja eigentlich darauf trainiert, Dinge zu, wie sage ich das, du kannst dir vorstellen, wenn du 2015 sagst, wir machen jetzt Musikproduktion in Dolby Atmos, dann zeigt dir nach jeder erstmal einen Vogel und sagt, was ist denn das bitte und was soll das, und das kann ja keiner hören und warum und für wen, und also das ganze Repertoire an Widerstand wird dann ausgepackt, und das prallt dann irgendwann an einem ab und sagt, okay, wir gehen den Weg, weil wir daran glauben. Deswegen, wenn du jetzt auf die Art fragst, dann muss unsere erste Antwort sein, natürlich wird sich das durchsetzen, und das sieht im Moment auch ganz massiv danach aus. Ich glaube, das Rad kann man nicht mehr zurückdrehen. Die einzige Sorge, die ich dabei habe, ist, wenn wir jetzt wir müssen den Endverbraucher mit jeder einzelnen Produktion aufs Neue begeistern. Er muss verstehen, aha, ich habe einen Mehrwert, wenn ich Atmos höre. Wenn das misslingt, weil vielleicht schnell, lieblos, mit kleinstem Budget versucht wird, irgendwas aufzublasen und halt Hauptsache das Logo steht drauf, da sehe ich als größte Gefahr, die das Thema zum Kippen bringen könnte. Aktuell kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das passiert, weil da einfach zu viele mittlerweile einfach dabei sind und einfach auch in der Industrie. Also ich meine, wenn sich Automobilhersteller auf ein Format draufsetzen, wenn sich Apple Music irgendwo hinsetzt, halte ich es schon für sehr unwahrscheinlich, dass da irgendjemand sagt, nee, April, nee, das haben wir nie gemacht.
Also. Lieber Stefan, lieber David, vielen Dank für das liebe Gespräch. Dann hoffen wir mal, dass Elon Musk mit dem autonomen Fahren ein bisschen Gas gibt, damit wir in Zukunft alle entspannt im Auto 3D-Audio hören können.
Unbedingt.
Ja. Dankeschön.
Sehr gerne.
Gerne.
Vielen Dank.
Wenn ihr noch Fragen an Stefan Bock oder David Merkel habt, findet ihr diese auch in meiner Facebook-Gruppe Thomas Foster Music Production German Group als Gruppenexperte. Einfach in den Mitgliederbereich dieser Gruppe gehen und dort könnt ihr direkt an Stefan und David wie auch an alle anderen Gruppenexperten eure Fragen stellen. Wenn euch das Thema 3D-Audio bzw. Dolby Atmos näher interessiert, dann findet ihr noch super spannende Folgen dazu bereits in diesem Podcast. Zu Gast ist David Ziegler der Firma Atmos, Erik Horstmann, der den großen Teil der 3D-Produktionen in Deutschland produziert hat. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Videos. Danke fürs Dabeisein und immer kreativ bleiben. Cheers!